Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für...
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 203. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir ist leider heute keiner. Eigentlich hatten wir vor, heute unsere Jubiläumsfolge aufzunehmen, sogar mit Special Guest. Aber wie ihr ja ganz aktuell auch mitbekommen habt, öffnet oder auch nicht oder langsam die Gastronomie wieder und Martin ist da natürlich ziemlich eingebunden und das hat natürlich auch oberste Priorität, dass unsere Jobs funktionieren und deswegen mussten wir das leider nochmal verschieben. Ich wollte euch aber dennoch nicht auf eine neue Folge Küchenfunk warten lassen. Wie gesagt, wir verschieben ja jetzt schon eine um die andere Folge unser großes Jubiläum. Aber verschieben ist ja im Moment in diesen Zeiten auch nichts so Besonderes. Das heißt, ja, wir werden es auf jeden Fall nachholen und wir schieben jetzt hoffentlich nur noch mal um eine Sendung. Aber wer weiß, wie gesagt, wie das alles weitergeht. Jetzt ist ja gerade der große Start für die Gastronomie. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Hier bei uns in Rheinland-Pfalz ist es ab dem 13. so und so wie ich das ja jetzt auch in NRW verstanden habe, sogar schon früher. Ich bin sehr gespannt, was das gibt. Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber schon Gedanken gemacht habt. Was passiert jetzt in der Gastro? Welche Auflagen werden da überhaupt so passieren? Weil wenn ich mir halt manche Läden angucke, die sehr klein sind, die jetzt auch nicht so eine starke Fluktuation haben, das heißt, so eine fette Kuh hat natürlich als Fast Food, in Anführungszeichen, in großen Anführungszeichen, immer noch den Vorteil, dass man sehr schnell oder zügig konsumieren kann und hat einen großen Fluss dadurch. Die Leute können natürlich vorbeikommen, holen ab. Aber es gibt natürlich auch Lokalitäten, die davon leben, dass man länger dort verweilt. Was ist mit einer Bar? Was ist mit einer Kneipe, die nicht groß ist und die jetzt 50% ihrer Besucherzahlen runterfahren muss? Auch Gourmet-Restaurants, die, ich meine, da hat man vielleicht Platz, aber wenn man, glaube ich, pro Gast oder pro Tisch 10 Quadratmeter braucht, wie viel, also das ist ungesundes Halbwissen gerade, aber es ist auf jeden Fall ja so, dass man sehr viel Platz um die Gäste schaffen muss und je nachdem hat man mehr Kosten an der Backe, wenn man den Laden aufmacht, für die paar Leute, die dann nur rein dürfen. Ich meine, es ist ja die Frage, kommen die Leute wieder? Ich denke mal schon, dass das einige wieder auch dahin drängen wird, in die Gastro zu gehen. Aber ja, kann man davon dann überhaupt leben oder macht man dann nicht einfach viel mehr, ja, Kosten, hat man nicht viel mehr Kosten an der Backe, wie das am Ende eigentlich ist? Und ja, also da bin ich mal sehr gespannt, was es gibt. Ich habe heute schon die ersten, also es ist Rheinland-Pfalz, das ist ein, das ist eine Kneipe, eine junge Kneipe, auch ich glaube Koblenz, die halt geschrieben hat, sie machen nicht auf, weil es sich einfach für sie nicht lohnt, auch im Außenbereich. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ich kann verstehen, wenn man jetzt sagt, man macht einfach auch noch nicht auf, weil es einfach von den Kosten her nicht lohnt. Man hat die ganzen Mitarbeiter da stehen. Ja, wie soll das funktionieren? Und also ich mache mir eigentlich, was diese Ansteckungsgeschichte für die Gastro, also in den Lokalitäten, eigentlich gar nicht so die großen Sorgen. Ich glaube, da ist einfach die Ansteckungsgefahr für mein Gefühl her im Supermarkt wahrscheinlich viel größer, wie man das jetzt in einem Restaurant hätte. Restaurant, gut, ich rede jetzt nicht von Kleinstimbissen. Wir wissen alle, ne? Es gibt überall schwarze Schafe. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Hygiene da überall großgeschrieben wird. Alle die, die öffnen wollen, alle die, die loslegen wollen. Ich denke, es gibt auch große Unterschiede zwischen hier bei uns auf dem Land wie zu den Großstädten, die einfach nochmal ein ganz anderes Platzproblem haben und da irgendwie mit klarkommen müssen. Aber wie gesagt, diese Ansteckungsgeschichte mache ich mir wenig Sorgen. Es gibt ja die Auflagen. Also ich würde da ohne Bedenken auch wieder irgendwo essen gehen. Ich habe nur die große Sorge, dass einfach die Gastro da gar nicht so viel von haben wird, wenn sie halt zu wenig Leute haben, zu wenig Fluktuation. Also ich hoffe, dass die Leute ihnen die Bude einrennen. Ich hoffe, dass sie das gestemmt bekommen. Ich hoffe, dass sie was dran verdienen und dass es so langsam anläuft. Aber ich hoffe auch nicht, dass wir wieder zurückfallen werden. Und naja, wir werden gespannt sein. Und das ist halt das Thema, was im Moment so, ja, natürlich in der Gastro in vielerlei Couleur auch diskutiert wird und manchmal auch, wie ich finde, ein wenig schwierig angesehen wird. Natürlich, es geht um Existenzen und die Leute wollen wieder, müssen arbeiten, kriegen nicht die Unterstützung, die sie brauchen. Das ist alles klar. Aber auch so, ich glaube, Steffen Hensler hatte gestern auf Instagram so auf Facebook einen ziemlich zynischen Dialog halt gehabt über, wie das jetzt im Restaurant laufen soll. Mundschutz der Kellner über Einweg Speisekarten oder Speisekarten zum Abwischen bis dahin, dass Klokontrolle ist, dass nur einer auf dem Klo gehen darf und all diese ganzen Geschichten. Es ist, ja, also ich denke schon, dass es diese Sachen sein müssen und wenn man aufmacht, muss man sich damit auseinandersetzen. Es bringt halt nichts, wenn wir jetzt alle wieder in das alte Schema verfallen und dann alles wieder zugemacht wird. Ich denke, dann ist der Schaden noch viel, viel größer. Von daher, wir werden sehen, was die nächsten Wochen zeigen. Ich hoffe, wie gesagt, allen, die den Schritt wagen, aufzumachen oder vielleicht auch ein Konzept, ich meine, die werden alle an ihrem Konzept schrauben müssen, dass sie ein anderes Konzept vielleicht fahren werden, mit dem sie dann auch in dieser Zeit erfolgreicher sein können. Vielleicht auch die Takeaway-Geschichte parallel zu machen, fände ich auch mega spannend. Ihr habt es vielleicht bei mir im Instagram gesehen, dass ich da auch sehr rege hier die Lokale in der Gegend unterstützt habe und auch überall immer mal Essen geholt habe, in allen möglichen Couleur. Und das ist richtig schönes Zeug, was man auch für zu Hause hat. Und ich hoffe, dass davon auch was übrig bleiben wird. Vielleicht, dass man ja auch mal sein Essen so holen kann. Weil, ja, für zu Hause ist es auf jeden Fall eine Bereicherung gewesen. Fand ich jetzt und ja. Martin hatte ja auch geschrieben, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, leider ist Agnesenviertel wieder zugemacht worden. Dafür sind sie jetzt aber, glaube ich, noch stärker wieder in der fetten Kuh aktiv. Das heißt, da sind sie ja, glaube ich, 7 Tage die Woche wieder dran. Also man ist, der Burgervorrat ist auf jeden Fall gesichert und auch dieses Burger-Kit, was die haben, es juckt mich in den Fingern, muss ich sagen, dass ich da mal einsteige ins Auto und mir einen holen gehe. Es ist halt eine Dreiviertelstunde Fahrt, ein Weg. Ich glaube, naja, vielleicht kann man es mal mit irgendwas verbinden. Wenn ihr irgendwie es schon probiert habt, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt, aber ich mache mir da eigentlich keine großen Sorgen, dass es nicht gut gewesen ist. Und ja, was ich jetzt auch gemacht habe in der ganzen Geschichte mit dem Unterstützen oder einfach auch diese ganzen Online-Geschichten wahrzunehmen. Es gibt wahnsinnig viele Online-Wine-Tastings und solche Geschichten, die jetzt aus dem Boden sprießen, wo einfach das Digitale ja jetzt sehr gut funktioniert, dass die Leute das auch wahrnehmen, weil sie auch keine Zeit dafür haben. Auch Leute, glaube ich, die ein bisschen skeptisch darüber waren und es vielleicht nicht angehen wollten oder machen wollten, steigen da jetzt ein und machen wirklich sehr, sehr schöne Konzepte. Wir haben hier in der A ein paar Winzer oder Winzergenossenschaften, die das Thema forcieren. Aber wenn man so auf Facebook mal guckt, die ganzen angekündigten Live-Geschichten, finde ich echt sehr schön. Und vor allen Dingen sehr, sehr wichtig bei dieser ganzen Geschichte finde ich, dass man das auch schmecken kann zu Hause. Es bringt halt nichts, sich kochen vielleicht noch, wenn man, ich glaube, wir hatten es ja immer Trettel, der auf Instagram sehr aufwendige, schöne Rezeptgeschichten macht. Das ist auf jeden Fall gut, wenn man das sieht, rein sieht und danach die Zutaten sich holt und das Rezept und das dann im Nachgang zu Hause bereitet. Aber gerade beim Konsumieren so von diesen Wein-Tastings und sowas finde ich es wahnsinnig wichtig, dass die Leute zu Hause auch das direkt haben und reinschmecken können, direkt mitschmecken. Ich glaube, diese Tastings, ohne dass du das Glas Wein vor der Nase hast, wird halt einfach auch nicht gemacht. Und ja, also, und da habe ich auch jetzt bei einem mitgemacht, gerade heute Abend, gerade eben und aber auch schon vor 3 Wochen, glaube ich, oder 2 Wochen, hat Bo's Food eine sehr schöne Sache mit Rum und Trüffel gemacht. Letztes Mal war es eine kleine Rumprobe aus, ich glaube, 5 verschiedenen Rums. Und heute Das war der Rum und dann gab es einen Trüffel, einen Sommertrüffel und das wurde eine Pasta gemacht, also eine kleine Tagliatelle mit, ich glaube, was war Milch? Nee, war Sahne, eine sahnige, es war eine Sahnetrüffelsoße, die dabei war und da kamen frische Trüffel drüber, Parmesan, also es wurde einfach mal so eine klassische Trüffelpasta gemacht und dazu halt dieses Rum-Tasting, das fand ich wahnsinnig spannend, da mal einzusteigen. Und gerade heute haben sie die nächste Sause gehabt, das war eine Pizza-Orgie und Rum-Cocktails. Und wir haben eine Pizza gemacht, die konnte ich leider heute aufgrund von Zeitgründen nicht heute machen. Das wird am Samstag nachgeholt. Könnt ihr dann auch auf dem Instagram sehen. Und das Schöne daran ist, dass es eine weiße Pizza ist. Die wird hier bei uns im Tal auch von einem Italiener per excellence gemacht. Also ich habe die auch sonst selten irgendwo gesehen. Also auf Basis von hier in der Trüffelvariante jetzt mit Creme Fraiche und einer Trüffelsalsa, die da drunter gemischt wird. Das wird dann abgebacken, quasi ein bisschen Flammkuchen-like, nur halt mit einem schönen Pizzateig. Und danach kam frischer Trüffel drüber und Salt Flakes. Und dazu gab es zwei Rum-Cocktails, ein Mojito und Rum Old Fashioned. Ein Old Fashioned ist so mein absoluter Lieblingscocktail. Der ist ja eigentlich, ein Old Fashioned ist ein Whisky oder auch ein Bourbon-Cocktail. Und ich habe jetzt hier noch den Mojito. Ich wollte euch nicht zumuten, nach dem zweiten Cocktail noch den Podcast aufzunehmen. Hätte der Martin Zeit gehabt, hätte das durchaus passieren können. Aber ich trinke jetzt noch mal einen Schluck von dem Mojito. Es ist schon wirklich genial, wie Rum, also ein guter Rum, in Cocktails einfach vorschmeckt. Also ich, da ist Limette drin, ein bisschen Zuckerrohr, Sirup, Limettensaft und halt dieser Rum. Und dann kommt noch ein bisschen angedrückte Minze rein, die hatte ich leider nicht mehr da, und Eis. Und du hast halt wirklich einen wahnsinnigen Taste vom Rum. Und die haben also ein Special, das ist auch der beim letzten Mal ziemlich geil rausgestochen hat. Das ist ein Trinidad Rum. Der heißt Elixir Orange. Ich werde ihn mal verlinken, weil das, wir haben den getrunken beim letzten Mal. Wir waren zu viert, also 2 und 2. Wir haben das Tasting quasi dann auch nochmal über FaceTime gemacht und probiert. Das, was richtig Hammer war, wir waren alle total begeistert von diesem Rum. Der hatte eine Kokosnote drin. Ich bin jetzt nicht sicher, bei Rum ist es ja mit den Aromen nicht so straight, wie man das vom Whisky her kennt, wo es quasi auch ein Reinheitsgebot gibt, dass man nur das und das darf drin sein. Bei Rum gibt es ja wirklich ganz verrückte Aromengeschichten, von den Rum über Bananenblätter laufen lassen und keine Ahnung. Also die sind einfach ein bisschen freier, was diese Aromengebung in dem im Rum hergibt. Und das Schöne war wirklich, dass diese hier war als Digestiv, als kleines Nachtisch, also einmal der hier mit einem geilen Kokosflavor, überhaupt nicht scharf. Dabei hatte der hier auch 40%. Hat man überhaupt nicht geschmeckt, also wirklich genial. Und dann gab es noch einen, den Namen habe ich jetzt nicht parat, der hat total schokoladig geschmeckt. Also die beiden waren einfach für einen Rum unbeschreiblich gut. Die habe ich so noch nie getrunken und die haben halt kleine Probenfläschchen, die man bestellen kann. Und gerade auch, wenn man diese Tastings mitmacht, solltet ihr echt mal auf Facebook, Instagram mal ein bisschen am Puls der Zeit bleiben und die abonnieren und mal gucken, wann die nächsten Angebote kommen, weil auch diese Trüffelpakete von der Pasta für 2 Personen 25 €, jetzt die Pasta-Geschichte mit Trüffel und Mehl und Hefen und den ganzen Creme Fraiche, 25 €, diese Rum-Tastings, also dann bist du dabei nachher für Essen mit Rum-Tasting bei 50 € für 2 Personen, um machst einen echt geilen, ein geiles Erlebnis, ne? Also wo du dann einfach auch mal reinschnuppern kannst in diese Produkte, wo du dir vorher überlegt hast, also ich finde wahnsinnig schwierig bei einem Italiener eine Trüffelpasta zu bestellen, weil du weißt halt einfach nicht, was ist drin, was benutzen die, ist es jetzt ein Trüffel-Fake-Öl oder, also das Trüffelaroma ist wirklich also man muss es erst natürlich erstmal mögen. Das sollte man halt auch mal probieren. Und es wird halt wahnsinnig viel Schindluder mit Trüffel auch betrieben. Und Bo's Food hat einen wahnsinnig guten Ruf, was Trüffel angeht, auch für ganz Deutschland. Also Trüffelpapst würde ich jetzt mal so in die Richtung fast der Ralf Bo's titulieren. Und das Geile ist halt, man diesen Tasting-Paketen, ich muss da auch direkt, ich habe jetzt beide nacheinander bestellt, weil ich einfach, ich liebe auch Trüffel und da weiß man einfach ein Stück weit, hier ist eine seriöse Quelle, hier kannst du das kaufen, hier kannst du es tasten. Und wenn du danach merkst, halt, ist nicht meins, okay, aber ich denke, auf der Basis ist halt Vertrauen da und man sollte es halt mal ausprobieren. Also für mich, wie gesagt, eine ganz gute Bezugsquelle dafür. Und das ist keine, noch nicht mal Werbung, weil ich habe alles auch mir gekauft, weil ich davon auch überzeugt bin, um es einfach auch mal auszuprobieren. Also guckt einfach mal nach, die machen jetzt bald auch irgendeine Sause mit Fleisch, ich weiß da nicht, ob Trüffel dabei sind, aber gerade um diese besonderen Produkte mal kennenzulernen, sind diese Schnupper-Shows sozusagen echt super genial. Heute und auch beim letzten Mal auch der Freddy von Bernhard dabei. Servus. Die haben natürlich heute mit dem Pizzageschichte dann auch von Bernhard De Nero dabei gehabt. Ein Pellet-Pizza-Ofen. Finde ich ja auch noch mega spannend. Gerade wenn man, Backofen kriege ich eine Pizza hin. Aber ja, so vom Feuer geküsst sehe ich völlig ein, dass das nochmal eine ganz andere Nummer ist. Und gerade auch Gas müsste ich jetzt mal ausprobieren, aber diese Pellet-Geschichte mit Flammen, und sind ja wirklich von Holz, würde ich sehr gerne mal ausprobieren und mal testen, ob das den Unterschied macht. Die Pizzen sahen auf jeden Fall mega gut aus. Ich weiß nur nicht, ob ich die Pellets gut auf meinem Balkon zum Laufen bekomme. Freddy meint, das wird eine Minute qualmen, danach wäre gut. Im Video hat man den schon ständig gesehen, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Müsste ich mir nochmal angucken. Wäre aber auf jeden Fall noch ein sehr interessantes Thema für die Pizza-Bereitung, so ein Pizzaöfchen. Genau, also wir haben jetzt, also ich habe den Mojito jetzt getrunken. Zusammensetzung habe ich euch gesagt und bei dem Old Fashioned ist eigentlich auch nichts Besonderes nichts Besonderes dabei, was mich einen jetzt wundert. Also man hat den Rum, man hat ein bisschen Angostura-Bitter, eine Orangenscheibe, ein bisschen Zucker, Zuckerlikör, Zuckerrohr, Sirup, Rohrzucker ein bisschen für die Süße noch. Die sind echt zwei. Ich freue mich jetzt gleich, wenn wir hier fertig sind, auf den Old Fashioned, um den auch noch zu probieren. Und wie gesagt, am Samstag geht es dann noch in die Pizza Verarbeitung und ansonsten was bei mir noch sehr viel neu war, ich habe wieder Brot gebacken. Wir haben beim letzten Mal mit Martin ja schon drüber gesprochen, das hat sich jetzt wirklich so etabliert, man hat ja jetzt sein kleines Baby im Kühlschrank und der will ja gehegt und gepflegt werden. Ich backe jetzt quasi einmal die Woche so ein schönes frisches Sauerteigbrot und muss es dann auch direkt konsumieren. Ich hatte es letzte Woche zum Glück ein bisschen früher gebacken, sodass es eine Stunde aus dem Ofen war, bis wir gegessen haben. Da ließ es sich einfach noch mal besser schneiden. Gestern Abend hatte ich ein bisschen Termindruck und hatte es quasi erst um 7 aus dem Ofen, oder kurz Viertel vor 7 aus dem Ofen geholt. Um 7 haben wir dann Abend gegessen. Da war es halt noch warm, ließ sich nicht so gut schneiden, aber schmeckte traumhaft gut. Und dann habe ich, weiß nicht, ob das... Das ist wahrscheinlich so ein rheinisches Ding, das ist ein halber Hahn. Ist in Köln, in den Brauhäusern, ich glaube, das kennt man auch in Düsseldorf. Also es ist hier wirklich ein typisch rheinischer Brotbelag, hat überhaupt nichts mit Hähnchen zu tun, sondern ist eine Scheibe mittelalter Gouda mit rohen Zwiebeln und Paprikapulver. In der Geschichte hier habe ich das dann auf dem Brot gehabt und es war wirklich der Hammer, gerade von den ein bisschen Butter drunter und es war halt Brot, das Brot war warm, der Käse hat leicht angeschmolzen, die ganzen Aromen, auch Paprika, die scharfe Zwiebel, das ist richtig genialer Taste gewesen. Ich weiß nicht, ob das es in anderen Regionen in Deutschland auch gibt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch heißt, gibt es sowas Ähnliches oder habt ihr ein anderes Käsebrot, was total regional gepimpt wird mit irgendwas. Und ich meine jetzt nicht Essiggurken, sondern ich weiß nicht, ob das woanders auch bekannt ist in der Form. Wir waren mal, ich war noch in der Realschule und ich war in Naturwissenschaftenkurs und da haben wir auch Bierbrauen gehabt. Ich glaube, wir haben das Bier nicht selber gebraut. Wir hatten das Thema und dann hatten wir eine Führung in Köln im Früh gehabt und unser Lehrer war auch noch nicht so dem Ganzen bewandelt und man konnte dann halt sein Mittagessen schon auch vorbestellen, was man gern haben würde und die ganze Klasse hat eigentlich das halbe Hähnchen genommen, weil der Lehrer gesagt hat, es gibt halbe Hähnchen und dann haben wir alle halbe Hähnchen bestellt und wie dann die Käsebrote kamen, waren die Augen natürlich groß. Ja? Seitdem weiß ich auf jeden Fall, was der halbe Hahn explizit ist. Ich kannte das zwar optisch, das Gericht, aber ich hatte den Namen früher, ich meine, das war 9. Klasse, nicht so im Kopf. Und das war also meine Geschichte zum halben Hahn. Haben wir, wie gesagt, gestern Abend so nochmal gemacht und das war echt unglaublich gut. Was ihr vielleicht noch bei mir im Instagram gesehen habt, waren die Baobans mit Schweinebauch und Oktopus. Die Dinger hat die Caroline schon wie oft oder schon 2-3 Mal für mich gemacht. Und wir haben die auch eigentlich schon einmal zusammen gemacht. Der Baobun ist quasi ein Hefeteig, der im Dampfgarer gedämpft wird, also gebacken. Man hat so kleine runde Pizzen, die faltet man zusammen. Man hat die Oberseite mit Öl, also ist auch Öl im Teig drin und Backpulver und Hefe. Man sticht Kreise aus, pinselt die oben leicht mit Öl ein und klappt die dann halb. Und durch das Öl und das Dämpfen nachher, kann man die nachher wieder aufklappen. Sieht so ein bisschen aus wie kleine Muscheln nachher. Und da kann man dann seinen Salat reinfüllen. Und ich habe dann Schweinebauch. Also das Rezept habe ich auch alles von Caroline. Die hat irgendeine amerikanische Foodbloggerin gefunden, nachdem sie das Rezept macht. Ich werde sie mal in den Shownotes verlinken, weil auf Instagram auch wahnsinnig viele Leute nach dem Rezept gefragt haben. Da habe ich die Baobans her und auch diesen Schweinebauch, der in einer, es ist eine Lake aus Sojasauce, einem chinesischen Kochwein, Frühlingszwiebeln, Ingwer, wird der im Backofen 2 Stunden gegart mit Deckel und liegt dann über Nacht im Kühlschrank noch in diesem Sud. Den Sud entfettet man dann, kocht den Sud ein bisschen ein und den Schweinebauch, den schneidet man dann in dünne Scheiben und brät die aus und gießt dann immer noch so ein bisschen was von diesem reduzierten Fond mit dazu, der ist auch Zucker noch ordentlich drin, der dann schön karamellisiert und sich um diesen ganzen, die Schweinebauchscheibchen halt drumrum legt. Und meine Idee war dann, ich habe noch ein bisschen Spargel-Romana-Salat mit ein bisschen Möhrchen gerieben und halt kleine Oktopusringe noch mit da reingetan. Und das ist, also, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Baobans gegessen habt. Also, man sollte echt aufpassen, wenn man die mal irgendwo isst, dass man die wirklich nicht Convenience bekommt. Weil ich glaube, dieses Baoban, dieses ganz weiche, zarte Bun, wenn ihr da reinbeißt und ihr habt diese Aromenbombe in der Mitte, also ihr habt am Außen das Gefühl, ihr schlagt eure Zähne in ein Wölkchen, und dringt durch diesen Teig, der auch schon ein gewisses Aroma hat und in der Mitte ist dann halt diese knusprige Aromenbombe und das vereint sich dann im Mund, auch mit dem Kauen. Ich finde, das hat mir echt jetzt nochmal richtig einen Kick gegeben. Also so ein, ja, Baobans im Streetfood Festival, glaube ich, in Köln, war auch ein Wagen, der die wirklich geil selber gemacht hat. Wir hatten ja auch mal mit dem Gedanken gespielt, die für einen Supper Club so als einen zu machen in einem Gang. Wir hatten dann ein bisschen Sorge, dass wir die ganzen Baobans, wenn du dann so 50 Baobans machst, dieses Dämpfen ist halt schon aufwendig, je nachdem, was du, wie du es halt machst. Ich habe hier von WMF diesen Dampfgarer für auf den Herd, wo halt ein Wasser drin ist und dann dampfen die durch. Da kriegst du maximal 6 rein. Das Rezept ist, glaube ich, für 14 Baobans. Da bist du halt echt beschäftigt. Und wenn wir die jetzt alle frisch machen würden, die müssen 12 Minuten drin sein und müssen noch 5 Minuten dann stehen bleiben. Das heißt, du bist ja locker bei 20 Minuten für 6 Stück. Also aufwendig war das allemal. Geschmacklich lohnt sich die Arbeit. Also seid bitte nicht gescheut davor. Wir hatten halt dann beim Supper Club ein bisschen die Sorge, das schaffen wir zeitlich nicht. Caroline hat es jetzt auch mal ausprobiert, die vorzubacken und sie quasi nur noch mal im Dampf zu reheaten. Also einen Tag vorher machen, am nächsten Tag reheaten. Und das hat super funktioniert. Ich habe auch noch ein paar Baobans an Freunde verschenkt, die das dann am nächsten Tag auch noch mal gemacht haben. Und die waren auch echt begeistert noch von der Frische dieser Baobans. Das kann man echt machen. Sollte man sich werden wir auch im Hinterkopf behalten, ob wir da vielleicht im nächsten bei so einer Aktion vielleicht sowas doch mal anbieten werden. Eine weitere Geschichte, wir haben im Rahmen der Unterstützung der Gastronomie hier vor Ort, das war Ostern, bei einem Restaurant Grillset, so einen Grillkorb quasi geholt, da war Fleisch drin. Und dieses Restaurant war dafür bekannt, dass sie Fusion, also ja gut, er wird es glaube ich nicht so nennen und ich glaube auch, das ist so ein bisschen, wird es auch nicht gerne hören, aber er bringt halt so eine deutsche Küche und er war sehr lange in Asien, hat sehr in Gourmet-Restaurants in Asien halt gekocht, ist jetzt hier wieder im Tal und macht quasi schon so asiatisch-deutsche Fusion-Küche. Und macht das wirklich wahnsinnig gut. Und der hatte einen für einen Spaghetti-Salat. Die Nudeln konnte man sich selber aussuchen. Haben wir sehr feine Nudeln genommen. Und hatte er quasi ein Thai-Dressing, ein Thai-Curry-Dressing an diesem Salat dran. Also man hat dann quasi Nudeln gekocht und einfach dieses Dressing dazu getan. Und schade war ein bisschen, es war kein Gemüse drin. Also gar kein Gemüse, keine Frühlingszwiebel, kein Paprika. Aber aromatisch hat mich dieser Salat völlig weggebeamt, was auch sehr wichtig war, dass die Nudeln heiß in das Dressing kamen. Dadurch haben die Nudeln noch so ein bisschen Dressing reingezogen und das waren sehr feine Nudeln und dieser Nudelsalat hatte so richtig für mich so einen Suchtfaktor. Ich konnte überhaupt nicht aufhören, weil der war leicht scharf, diese asiatischen Aromen haben mich völlig in ihren Bann gezogen und ich wollte das unbedingt nachmachen und dann auch gerne noch in der Geschichte mit ein bisschen mit Gemüsen noch dabei, einfach damit noch fürs Auge, aber auch für den Geschmack und für die Konsistenz noch was anderes dabei ist. Und dann habe ich die angeschrieben und die haben auch einen kleinen YouTube-Kanal, wo sie ihre Kochboxen, also die haben Kochboxen, wo man zu Hause dann 3 Gänge kochen kann und erklärt halt auf YouTube, wie das funktioniert. Finde ich echt mega genial, dass die sowas angefangen haben. Und im zweiten Schritt haben die dann halt auch so ein paar Basics aus ihrem Restaurant gezeigt. So Dressing, das Hausdressing. Ist das ein Balsamico oder ein Walnussöl-Dressing? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber sowas, ich finde mega, wenn du dich in den dahinstellst und du hast keine Geheimnisse. Ne? Sicher, manche Sachen sind ein Geheimnis. Da gehen die Sterneküche und sowas, ist alles okay. Aber einfach zu sagen, hier, ich zeige euch, wie das geht. Ihr könnt das dann noch zu Hause nachmachen. Und ich glaube auch nicht, dass man sich ins eigene Fleisch schneidet. Da wird auch niemand sagen, ich weiß ja jetzt, wie das geht. Da gehe ich nicht mehr hin. Ne? Also ich finde, das ist eine mega offene Betrachtung dieser ganzen Sache. Und zu sagen, hier, so mache ich das. Macht's gern zu Hause, aber kommt auch bitte zu uns essen. Und ich glaube, das ist genau auch der richtige Weg. Und diese Basis von diesem Salat, das war jetzt ja nicht das Hausdressing mit Balsamico, sondern diese Basis dafür hat er gezeigt, wie er eine Thai-Curry-Paste selber herstellt oder veredelt oder weiterverarbeitet. Ihr kennt ja alle wahrscheinlich aus dem Asialaden diese kleinen Töpfchen mit so 400-500 Gramm Currypaste, 4 Farben, gelb, rot, lila, grün, ne, verschiedene Schärfe gerade, also eigentlich alle sackenscharf. Ich weiß nicht, ob es da noch irgendwelche Nuancen, Unterschied gibt, es sind alle sackenscharf. Und im Grunde, also ich verlinke euch auch das Video, das solltet ihr euch auch mal angucken, da hat er es einmal erklärt, wie er diese Paste als Basis macht und diese Basispaste benutzt er dann zum Beispiel für eine Thai-Suppe, einfach mit ein bisschen Kokosmilch, genauso wie für ein Dressing oder auch für noch andere Sachen. Also neben der Rahmensuppe dann auch vielleicht für ein Gemüsecurry oder sowas. Und die Basis ist halt, er hat diese ordentlich auch von dieser fertigen Paste mit Knoblauch, Schalotten und Ingwer und Speiseöl püriert, dann in einem Topf gegeben und so 10 Minuten, Viertelstunde köcheln lassen, damit einfach auch diese unbekömmlichen Geschichten von Zwiebel und Knoblauch einfach ein bisschen gemildert werden durch das Kochen. Und diese Paste hat er dann in ein Glas abgefüllt und damit kann man dann alles Mögliche machen. Und für das Dressing war dann ein Reisessig, ein bisschen, ich habe Sojasauce, Limettensaft, Wasser noch dran gemacht. Und das ist halt also für mich ein wahnsinnig geiles Thai-Nudelsalat-Dressing. Ich habe die letzte Zeit so viel, also auch Glasnudelsalat bei uns in der Agentur ist echt der Renner. Das ist im Grunde nur Sweet-Chili-Soße mit Sojasauce und noch Limettensaft als Dressing. Wird mega gefeiert, aber irgendwie ist es mir einen Ticken zu langweilig. Ich mache auch die Glasnudeln, sind mir langsam ein bisschen drüber. Und so eine dünne Spaghettini, heiß in dieses Thai-Dressing, also war für mich echt, hat mir echt nochmal die Zunge geöffnet. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Ich weiß nicht, wie macht ihr euren Thai-Salat? Es gibt da noch Kollegin von mir auch sehr schöne Geschichte mit Erdnussbutter und Limettensaft, Sojasauce, so davon ein Thai-Dressing zu machen, finde ich auch mega spannend. Wobei man natürlich mit dieser Erdnuss klarkommen muss, auch von der Schwere her. Und diese Thai-Nummer ist halt so mega frisch und echt unglaublich gut. Also ich werde euch den Link in den YouTube-Kanal verlinken, dann zeigt er einmal, wie er diese Paste macht. Und ich werde euch nochmal kurz dabei schreiben, was ich jetzt ungefähr noch für das Dressing dran gemacht habe. Wie gesagt, ihr könnt auf jeden Fall das oder müsst es unbedingt mal nachkochen, weil das hat echt sehr viel Spaß gemacht. So, wir haben jetzt eine halbe Stunde. Ich weiß gar nicht, ich hatte irgendwann mal auf iTunes war eine Bewertung, dass die Monologe doch sehr, sehr anstrengend sind und dass dann eher die schlechteren Folgen sind. Sorry for that. Vielleicht ist es heute anders, vielleicht ist es noch schlimmer oder vielleicht auch besser, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall noch ein Schlückchen Mojito, den ich jetzt noch trinken werde. Und ein Unterschied für mich jedenfalls, ich stand hier heute die ganze Zeit in meiner Küche am Tresen. Ich mache das die ganze Zeit im Stehen. Ich weiß nicht, ob man das an der Stimme hört oder ob man es mitbekommt, an dem Elan. Das ist, glaube ich, nicht nur der Alkohol, weil das Glas ist noch nicht leer und das ist der erste. Sondern ich gestikuliere hier auch rum. Man könnte meinen, ich mache das hier von einem Videoleinwand. Aber ja, also das ist mein Wort zum Küchenfunksonntag. Und ich hoffe sehr, dass wir mit Martin und unserem Special Guest dann in der nächsten Folge unser Jubiläum machen können. Aber ich meine, 205 für ein Jubiläum hört sich auch gut an, oder? Also lasst es mich euch nicht versprechen. Es wird eigentlich immer größer mit jeder Folge, die es nach hinten geschoben wird. Aber bitte habt Verständnis. Martin hat einfach jetzt wirklich Wichtigeres um die Ohren und das muss einfach jetzt erstmal wieder richtig laufen. Da hängen viele Jobs dran, auch sein eigener. Und ich finde ganz wichtig, dass das gut gemacht wird. Und ja, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder auch mal Rezeptsachen, zu denen ich euch gefragt habe, halbe Hahn, Thai-Salat, Dressing, geht auf küchen-funk.de, schreibt dort in die Kommentare rein. Ihr findet uns auch auf Instagram oder auf Twitter oder auf Facebook. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an info@küchen-funk.de. Knallt uns zu mit Informationen. Also ich finde es immer wahnsinnig spannend, was da draußen alles kulinarisch unterwegs ist. Und ich habe auch mir mittlerweile eine kleine Liste zusammengestellt, wo ich immer so, wenn du irgendwo mal was hörst, was du mal ausprobieren willst, mittlerweile stehen da, glaube ich, 20 Gerichte drauf, die ich unbedingt mal machen möchte. Oder welche Aromenkombinationen oder ja, was man unbedingt mal ausprobieren muss, da ist auch sehr viel, ich habe es ja erwähnt, auf Netflix mal durch die Food-Dokus schauen. Ich habe jetzt wie heißen die Folge gerade? Feed Phil? Feed Fred? Das ist also auch einer, der durch die ganze Welt reist und immer thematisch eine Folge, eine Stadt oder ein Land beackert. Und da habe ich auch wahnsinnig viele Ideen und Inputs für Gerichte bekommen. Der war in Kopenhagen oder der war in Spanien, dann ging es in der Folge nur um New York. Also total genial. Feed Phil, glaube ich. Was so viel, glaube ich, heißt wie lad Phil zum Essen ein. Und der war auch Italien, Massimo Bottura, Dario Cecchini. Du hast so alle die Nasen, die du auch aus anderen Food-Dokus hast, aber auch einfach noch mal in einer ganz anderen, in einer ganz anderen Konstitution. Also mein kleiner Tipp noch für die Zeit jetzt, wenn ihr euch nochmal einen Food-Dokus ergötzen wollt, geht doch mal dahin, guckt euch das nochmal an. Das ist im Moment das, was ich sehr gerne beim Kochen gucke. Und ja, egal was ihr habt, schickt es zu uns. Ich würde auch gerne mal was Neues sehen. Und wenn ihr mir einen Tipp geben könnt, würde ich mich darüber sehr freuen. Gut, dann bleibt mir nur zu sagen, macht's gut und lecker, bleibt vor allen Dingen gesund und bis demnächst. Ciao.